NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. März 1913. Der Todestag des Pädagogen und Kartografen Karl Dierke.
Karten üben eine ungeheure Anziehungskraft aus. So, als ob die abgebildeten Gebirge, Wüsten und Meere ihre Gravitation auch auf dem Papier entfalten. Karten zeigen, schaffen Ordnung und erklären die Welt. Genauso wie Politiker, die leider nicht immer kartografisch bewandert sind. Und das kann peinlich werden.
Well, let's step back and talk about what's happening in Syria and how important it is.
Das musste auch Mitt Romney 2012 erfahren, live im Fernsehen, während der Debatte für das US-Präsidentenamt. Romney betonte die wichtige Rolle Syriens als einzigen Verbündeten des Irans im Nahen Osten.
Syria is an opportunity for us because Syria plays an important role in the Middle East, particularly right now. Syria is Iran's only ally in the Arab world.
Denn Syrien sei Irans Weg zum Meer.
It's their route to the sea.
Dabei ist Syrien gar kein Nachbar vom Iran. Dazwischen liegen noch der Irak und die Türkei. Für den Iran wiederum ist das gar nicht so schlimm. Denn das Land verfügt bereits über Zugang zum Wasser. Im Norden zum Kaspischen Meer und im Süden zum Persischen Golf, der wiederum in den Indischen Ozean führt. Dabei hätte eine Karte schon geholfen. Zum Beispiel im Dierke-Weltatlas. Dort bekommt der Leser die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Und zwar ganz im Sinne des Erfinders.
Er hat ja einen berühmten Satz geprägt, der da lautet, eine Karte muss einfach zweckmäßig und schön, also auch ästhetisch schön, ansprechend sein. Und das hat er wirklich auf wunderbare Weise eingelöst.
Sagt Eckart Ehlers. Er war Professor für Geografie an der Universität Bonn und hat eine Ausstellung über Dierke zusammengestellt und sich lange mit dessen Leben und Werk beschäftigt. Und jetzt gerade hat er vor sich auf dem Boden seines Wohnzimmers zahlreiche Dierke-Atlanten aus den vergangenen 130 Jahren ausgebreitet.
Und insofern bin ich natürlich auch ein Kartenfreak.
Und wer sich die Werke anschaut, der sieht, was Dierke mit seinem Grundsatz gemeint hat. Eine Karte ist demnach einfach,
wenn sie die wesentlichen Inhalte in einer leicht verständlichen Form, dennoch aber umfassend, was das Notwendige anbelangt, erfasst. Also keine überflüssigen Details.
Die physische Übersicht von West- und Südasien etwa zeigt die Landschaften, genauso wie die Ländernamen der abgebildeten Nationen und deren Grenzen. Das hätte Mitt Romney schon geholfen. Eine Karte ist zweckmäßig,
wenn sie den Schüler erreicht und dem Schüler die Möglichkeit gibt, die Inhalte, die er herauslesen möchte oder muss, auf der Karte zu finden und in Verbindung zu Texten und Ähnlichem zu setzen.
Die politische Deutschlandkarte zeigt heute alle Bundesländer, deren Hauptstädte und alle Kraftfahrzeugkennzeichen der Bundesrepublik. Und eine Karte ist schön,
wenn sie ästhetisch ansprechend ist, wenn man gerne drauf guckt, mit den Brauntönen für die Gebirge, den tiefgrünen Tönen für Küstenlandschaften, Marsch-Moorgebiete. Das ist geblieben und das macht einen Teil dieser zweckmäßigen Schönheit aus.
Dierke bringt die physischen Karten groß heraus. Auch schon in der ersten Ausgabe.
Dieser alte Atlas von 1883, das ist ja sozusagen, wenn Sie so wollen, der Uratlas von Dierke, ist eigentlich in seiner Konzeption schon so umfassend, wie er es auch heute noch ist. Und was das Schöne und auch Innovative von Dierke ist, er fügt immer wieder kleine Kartenzusätze hinzu. Zum Beispiel, ich habe hier vor mir also Madrid um Umgebung, die Sierra Nevada, die Straße von Gibraltar oder die Straße von Calais. Also Fallbeispiele, die für die Schüler der damaligen Zeit unheimlich anregend gewesen sein müssen.
Wer in der aktuellen Auflage des Atlanten auf Seite 21 im Planquadrat H3 nachschaut, findet den Ort Kyritz. Er liegt in Brandenburg und ist zu Recht verzeichnet. Denn hier wurde Karl Dierke geboren. Von hier brach er auf, um Lehrer zu werden, Karten zu zeichnen und die Geografie zu revolutionieren.
Dierke ist ein Phänomen. Als Mensch.
Denn Dierke kümmerte sich um seine Kollegen genauso wie um seine Familie mit den 8 Kindern.
Als Schulmann.
Denn er reformierte den Unterricht, vor allem auf dem Land.
Und auch als Didaktiker.
Denn Dierke hat anderen seine Begeisterung vermittelt.
Wie er das alles unter einen Pott gekriegt hat, das kann ich nicht sagen.
Dierke musste schon früh lernen, selbstständig zu sein. Karl Friedrich Wilhelm kommt im September 1842 zur Welt. Sein Vater stirbt früh und seine Mutter heiratet erneut. Dirke soll was Handfestes lernen, doch er will mehr und absolviert eine umfassende Lehrerausbildung. Angetan ist er vor allem von den Naturwissenschaften und der Geografie.
Für diese Fächer hat er sich besonders privat weitergebildet, hat auch an der Universität zu Berlin Vorlesungen gehört, was seiner Mutter wohl nicht so gefallen hat. Denn einen Studierten, einen Akademiker wollte sie in ihrer Familie eigentlich nicht haben.
Das erzählt Verena Kleinschmidt. Sie leitet das Unternehmensarchiv bei Westermann, dem Verlag, bei dem bis heute der Weltatlas erscheint. Dirke macht sich vor allem als Lehrer einen Namen und erarbeitet sich für zahlreiche Fächer die Lehrbefugnis. Neben Chemie, Französisch und Naturgeschichte ist auch Geografie dabei. Seine erste Stelle findet er mit Anfang 20 als Hauslehrer bei einer Familie in Riga.
Aber ansonsten in seinem Lebenslauf steht, er hätte viel freie Zeit gehabt und hat die dann eben auch dazu genutzt, seine botanischen Kenntnisse zu erweitern. Er hat also die Umgebung von Riga sozusagen botanisch kartografiert. Ich glaube, er ist der Familie auch ans Herz gewachsen und hat sie auch auf Reisen durch Deutschland und auch nach Paris begleitet.
Und so lernt Dirke auch ein Stück der Welt kennen. Dirke ist ein so guter Lehrer, dass er schließlich andere Lehrer ausbilden darf. Zunächst in Berlin und dann in Stade in Norddeutschland. Hierher zieht er 1873 mit seiner Frau Ottilie. Dirke liebt seine Familie und die Geografie. Also bringt er beides zusammen, indem er für seine Kinder Karten zeichnet. Das hilft ihm auch bei der anstehenden Schulreform. Unter anderem soll es neue Atlanten geben. Dafür müssen die alten Werke erstmal begutachtet werden.
Und Karl Dirke war nun der gegebene Mann, diese Atlanten zu prüfen. Und diese interessante Tatsache kam dann natürlich auch George Westermann und seinem Sohn, den Verlegern von Volksschulatlanten, zur Kenntnis. Und nun ja, man traf sich.
Und tauschte sich aus. Westermann hatte mehr als 20 Jahre Erfahrung mit dem Drucken und Verlegen von Atlanten. Und Dirke hatte die Fachkompetenz. Die Westermanns sahen die Chance auf ein tolles Produkt. Und Dirke sah die Lösung für eines seiner größten Probleme.
Karl Dirke kümmerte sich damals recht intensiv um die einklassige Volksschule auf dem Land. Das war sozusagen sein Sorgenkind. Und es bedurfte dort eines billigen Atlanten, billig aber gut. Und den hoffte er nun zusammen mit dem Verlagshaus Westermann machen zu können. Das war 1875.
Es gab nur ein kleines Problem. Westermann arbeitete mit dem Kartografen Henry Lange zusammen. Und Lange sollte auch mit Dirke arbeiten, was jedoch nicht gut funktionierte. Dennoch entstand aus dieser Zwangskooperation schließlich der kleine Volksschulatlas.
Allerdings blieb ihm ein größerer Erfolg verwehrt.
Sodass Dirke die Konsequenzen zog.
Und er beendete dann auch die Zusammenarbeit mit Westermann, solange eben Henry Lange die Federführung weiterhin besaß.
Das dauerte nicht mehr allzu lang. Dirke konnte einen neuen Atlas gestalten, nach seinen Vorstellungen. Ihm zur Seite stand diesmal der Kartenzeichner Eduard Gäbler. Und die Zusammenarbeit funktionierte. Dirke gab die Leitlinien vor und zusammen erschufen sie eine neue Welt. Karte. Dieser Schulatlas über alle Teile der Erde erscheint im November 1883. Und Dirke schafft es, seinen eigenen Grundsätzen treu zu sein. Seine Karten sind zweckmäßig.
Für eine besondere Aufgabe wird erachtet, die physikalische Beschaffenheit der Erdoberfläche in den Vordergrund der Darstellung zu bringen und zu sorgen, dass das auf der Karte zur Anschauung gebrachte Gebiet vor den Augen des Schülers gewissermaßen Körper gewinne, plastische Gestalt annehme.
Die Karten sind einfach.
Die Schulkarte darf nicht mit Objekten beladen sein, welche nicht in den Lehrplan der Schule gehören. Um aber die Überladung der Schüler mit Namen zu verhindern, dürfen nur die Namen derjenigen Objekte eingetragen werden, welche von den Kindern behalten werden sollen. Das Bild gewinnt an Klarheit, Übersichtlichkeit und prägt sich besser ein.
Und die Karten sind schön. Zumindest schön verständlich.
Das Kartenbild muss auf den ersten Blick gefallen. Und nicht erst, wenn man sich längere Zeit daran gewöhnt hat.
das war ein, ich würde beinahe sagen, Bombenerfolg. Sein großer Nachteil war dieses etwas unselige Format, das also für Schüler schwer zu handhaben war.
Erzählt der Geograf Eckart Ehlers. Denn der Atlas war zu groß und fast quadratisch. Er passte nur schwer in eine Tasche oder auf die Schultische. Doch dieses Problem wurde ein paar Jahre später behoben. Und so wird Auflage um Auflage gedruckt. Das hört auch nicht auf, als der Macher des Atlanten stirbt, am 7. März 1913. Dierke hinterlässt ein Werk, das fortan die Schüler in Deutschland begleitet, durch die Zeit und politischen Systeme hinweg.
Schulatlanten sind ja nun nicht also freie Schöpfungen dichterischer Art, sondern sie sind ja gebunden an Vorschriften, die also von oben herabkommen. Und insofern ist er auch immer jeweils Ausdruck eines Zeitgeistes, natürlich.
So gehen auch die dunklen Jahre Deutschlands nicht farblos am Weltatlas vorbei. Es gibt zwar keine komplett überarbeitete Neuauflage während der nationalsozialistischen Herrschaft, aber es werden zahlreiche Anpassungen vorgenommen.
Schon 1934, da gab es eine übernommene Karte Staatsform. Und da finden Sie dann ganz klein der nationalsozialistische Staat. Also da ist schon eine erste Referenz an das neue System.
Namen werden eingedeutscht. Minderheiten wie die Sorben verschwinden aus Karten des Großdeutschen Reiches und in den Anhang des Atlanten werden die pseudowissenschaftlichen Deutschtums- und Rassenkarten gepackt. Natürlich in Schwarz-Weiß-Rot. Nach Kriegsende dauert es ein paar Jahre, um den Atlas davon, sagen wir,
zu entschlacken. Ne?
Eckart Ehlers kann sich daran noch selbst erinnern. Er ist an dem Ort zum Gymnasium gegangen, an dem Dierke den Atlas entwickelt hat. In Stade.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es gar keinen Atlas, da wurden teilweise die Atlanten noch der Kriegszeit reaktiviert oder wurden übernommen von den Eltern oder so. Und wir mussten selber Karten zeichnen.
Erst ein paar Jahre später gibt es eine neue Auflage. Es ist die braune. Der Name kommt von der Farbe des Einbandes. Seit den 70er Jahren erscheint der Atlas in Blau. Und bis heute sind viele Fallbeispiele drin.
Also ein Dorf in Indien ist zum Beispiel im Unterricht immer gern gesehen.
Sagt Reinhold Schlimm. Er arbeitet in der Kartenredaktion beim Dierke Weltatlas.
Aber Dörfer in Indien thematisch aufzubereiten, dazu gehört auch, welche Bevölkerungsgruppen, welche Kasten gibt es da. Das sind eigentlich Dinge, die kann man nur dann richtig hinkriegen, wenn jemand auch vor Ort ist. Also alleine vom Schreibtisch aus gerät man da manchmal wirklich an Grenzen.
Deshalb gibt es für jede Karte einen wissenschaftlichen Paten, der die Region gut kennt. Es gibt zwar heute auf der Erde kaum mehr weiße Flecken, aber manchmal entstehen dennoch Karten, mit denen auch die Macher zunächst gar nicht gerechnet haben.
Die Karte von Afghanistan gehörte auf jeden Fall dazu, weil in Afghanistan die Dinge sich sehr schnell ändern und wir dann eben einen Weg gesucht haben, wie kann man Inhalte in die Karte reinbringen, die über ein paar Jahre Bestand haben und haben dann festgestellt, man kommt an einigen Themen einfach nicht vorbei, die man vielleicht für die Schule ursprünglich nicht so vorgesehen hätte, wie zum Beispiel dem Rauschgifthandel und dem Drogenanbau. Das sind aber alles Sachen, die jetzt in der Karte mit drin sind und die da auch eine gewisse Berechtigung haben.
Rund 460 Karten sind im aktuellen Dierke Weltatlas. Bis heute sind geschätzt knapp 20 Millionen Atlanten verkauft. Die genauen Zahlen sind Westermanns Betriebsgeheimnis. Gedruckt wurden wohl mehr als 400 Auflagen. Die müssen manchmal sehr schnell aktualisiert werden, wenn zum Beispiel Geschichte geschrieben wird.
Es gab auch den Atlas, der 88 als grundlegende Neubearbeitung erschienen ist. Und dann hat man hier festgestellt, dass also kaum, dass der Atlas neu da war, sich die Verhältnisse in Europa so grundlegend geändert haben, dass also die große Hektik ausgebrochen ist in der Kartografie, welche Landeshauptstadt wird es in Sachsen-Anhalt geben, wird es Magdeburg, wird es Halle werden. Da hat man kaum Zeit gehabt, wirklich auf die finale Entscheidung zu warten und hatte das schon hier in der Kartografie umgesetzt.
Und wer sich gerade nicht ganz sicher ist, kann es nachschauen. In der aktuellen Auflage zum Beispiel auf Seite 21. Deutschland, nördlicher Teil, physisch, Planquadrat G3.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an Karl Dierke, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.